Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Und der zweite Teil der Big Show 741 von Sportradio 360 beginnt mit der NFL, mit Andreas Renner, mit Christian Schimmel und mit Nicolas Martin. Danach geht's um College Football, wo, wie gesagt, leider der Audioteil von Andreas nicht dabei ist, aber Christian und Nicolas machen das brillant. Danach NHL mit Heiko Olderb und hinten raus noch Stefan Obers-Heinrich. Motorsport, die Dakar steht an. Big Show 741. Kurz vor Weihnachten geht's nochmal rund, und zwar richtig rund im Football. Ich freue mich sehr, dass wir eine wunderbare Dreierrunde haben. Zum einen Andreas Renner von DAZN. Grüß dich, Andreas.
Hallo. Finde ich übrigens interessant, dass du dich zu dieser Runde nicht selber mitzählst.
Nein. Ich bin unbeteiligter, aber interessierter Zuschauer. Dann Nicolas Martin. Grüß dich, Nicolas.
Ein wunderschön.
Und Christian Schimmel. Christian Schimmel mit Andreas Renner, Sonntagabend bei DAZN am Start. Grüß dich, Christian.
Einen wunderschönen, ich freue mich.
Tja, womit wollen wir anfangen? Ich bin ganz selbstlos und fange mal mit dem Sieg der Pittsburgh Steelers in Detroit an. Drei Spiele hintereinander, Christian, in denen Pittsburgh gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob sie überzeugt haben. Gleichzeitig verliert Baltimore. Gleichzeitig gab es vor zwei, drei Wochen die Rufe Fire Tomlin in Pittsburgh. Wie gut ist Pittsburgh denn aus deiner Sicht, Christian? Und dann gerne auch aus Sicht von Andreas und Nicola.
Also ich war gestern überrascht. Ich habe das Spiel in der Konferenz gemacht. Die sind nach Detroit gefahren gegen eine Mannschaft, die unter einem großen Druck stand, allerdings mit der Nummer 1 Offense, die über 30 Punkte pro Schnitt pro Spiel erzielt. Und sie sind dahin gefahren ohne ihre beiden besten Edge-Rusher, mit Nate Herbig und TJ Watt plus einen weiteren Cornerback, der raus war. Und haben dieses Spiel eigentlich über weite Strecken defensiv dominiert. Dass du gegen Detroit nun wieder mal Punkte abgibst, ist klar. Aber über weite Strecken haben sie die Lions unter 20 Punkten gehalten. Und dann kommt halt der Doink, der das Spiel auf 8 Punkte gebracht hätte, wenn er denn drin gewesen wäre, 2 Minuten vor Schluss, und dann gibst du den Lions halt Leben und dann hast du halt diese Geschichte. Ich hätte auch gerne nochmal, ich weiß nicht, wie viel die Kollegen von dem Spiel gesehen haben, interessant fand ich tatsächlich, dass die Lions ja den Touchdown dann machen, dass wegen Offensive PI zurückkommt. Im vorherigen Drive machen sie einen Touchdown, der für mich viel klarer Offensive PI war. Also das war schon einfach auch eine sehr enge Kiste. Ich glaube, dass die Steelers ein gutes Team sind. Miami ist jetzt nicht der Gradmesser. Baltimore ist dann der Gradmesser, wenn Lamar Jackson zu 100% fit ist. Und das ist er diese Saison nicht. Letztlich können sie aber nächste Woche machen, was sie wollen gegen die Browns, die ein gutes Spiel jetzt diese Woche abgeliefert haben. Und sie werden so oder so noch ein Endspiel bekommen. Es sei denn, Baltimore verliert, dann ist die Division mit einem Sieg schon sicher. Also die haben sich gesteigert. Und ich glaube auch nicht, dass Mike Tomlin je entlassen wird. Ich glaube, Mike Tomlin kann für sich irgendwann die Entscheidung treffen, nochmal was Neues zu machen oder eine Pause zu machen etc. pp. Ich sehe aber nicht, dass der von der Familie Rooney entlassen wird.
Es ist ja auch nicht die Art des Hauses, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, also während andere sich durchexperimentieren und damit nicht immer erfolgreich sind, das ist ja bei den Steelers Tradition. Jetzt ist die Frage, was will man? Stabilität? Natürlich will man wahrscheinlich Erfolg, wobei die Kauha-Jahre, der Titel kam auch erst am Ende. Ich weiß nicht, was man quasi erwartet.
Nicola, wenn ich es kurz einstreuen darf an dem Punkt. Ich mache das jetzt schon so lange, dass ich mich noch an Fire Bill Kauha-Rufe erinnern kann, bevor er dann irgendwann den Super Bowl gewonnen hat.
Ja, genau, ja. Also ich meine, du hast halt diese Langfristigkeit in Pittsburgh. Du hast jetzt aber nicht die Titelmaschine, die in Belichick in New England war. Ja, so. Auf der anderen Seite, die NFL ist nicht dafür gebaut, dass man eine Titelmaschine ist, sondern dass man ab und zu mal den Shot hat, tatsächlich vorne mitzuspielen, dass er jetzt die ganze Zeit positive Bilanzen hat, ist, glaube ich, eh schon das NFL-System ein bisschen ausspielen, weil auch das sollte eigentlich nicht passieren. Deshalb, als die Rufe kamen vor ein paar Wochen, dachte ich so, was erwartet ihr? Man muss zugeben, es war jetzt nicht mal aufregend, den Steelers zuzuschauen, aber wann war es das jemals? Ja, es ist ja schon immer ein Team gewesen, das eher über harte Defense und als über wirklich spektakuläre Offense kam. Aber gestern hatte ich irgendwann das Gefühl, tatsächlich, sie wollen sich unbedingt in den Fuß schießen. Also der Doink war der Anfang. Dann gibt's die Defense Pass Interference, die das verlängert, ein 4. und 2? Das Beinstellen, was nochmal 15 Yards schenkt, und irgendwann sitzt du da und denkst so für dich, sag mal, liebe Pittsburgher, wollt ihr das jetzt unbedingt verlieren? Also, dann lass sie halt reinlaufen, dann sparen wir uns den Stress. Ja, und am Ende gibt's dann halt dieses Play, was ja eigentlich gar nicht so kontrovers ist, auch wenn ich jetzt von ein paar Lions-Fans irgendwie gelesen habe, ja, wir wurden betrogen mit der OPI, wo ich mir denke, so, also klarer geht's ja nicht, es ist nicht mehr abseits des Spielzuges, das ist ja der, der den Ball fängt, der die OPI begeht. Ja, spektakuläres Ende eines sehr interessanten Footballspiels und ja, mit den ganzen Implikationen, die es hatte, Pittsburgh kurz davor in die Playoffs einzuziehen, Detroit braucht quasi Snooker, um reinzukommen. Also ich muss sagen, ich fühlte mich gestern hervorragend unterhalten und in dieser AFC bin ich gespannt tatsächlich auf das Playoff-Picture. Dann, also ich habe immer noch keinen ganz heißen Favoriten, weil Denver wurde ja gestern von Jacksonville entzaubert. Jacksonville fliegt komplett unter dem Radar. Das gilt ja wahrscheinlich auch für Houston, das gilt für die Chargers. Also ich glaube, das werden sehr offene Playoffs. Ich freue mich schon drauf, aber ich habe keinen Favoriten. Das heißt, unter Umständen, auch wenn Pittsburgh jetzt wahrscheinlich nicht der hohe Seed wird durch die Bilanz, aber da ist alles möglich.
Es ist ja nicht so schlecht, wenn man keinen klaren Favoriten hat. Also ich habe, muss ich dazu sagen, von dem Spiel nichts gesehen, bis auf den letzten Spielzug. Ganz grundsätzlich würde ich jetzt mal die allgemeine Perspektive nehmen bei den Pittsburgh Steelers. Nicola hat gesagt, es war noch nie spektakulär, den Pittsburgh Steelers zuzuschauen. Man muss fairerweise sagen, die ersten Jahre von Ben Roethlisberger hat sich das geändert. Ja, das war vorher immer noch defensiv. Das ist aber auch
schon bei 20 Jahre her.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir reden ja von langen Zeiträumen bei den Pittsburgh Steelers. Und das Problem, das sie schon in den letzten Roethlisberger Jahren hatten, als Ben nicht mehr der Junge, sondern der Alte war, das hat sich ja fortgesetzt und die Pittsburgh Steelers haben halt das Problem, dadurch, dass sie immer gut, aber nicht überragend sind und nie richtig abstürzen. Sie müssen sich jedes Jahr irgendwie einen Quarterback backen, der entweder nicht besonders gut oder auch über seine besten Jahre hinweg ist und so weiter und so fort. Und natürlich fällt Aaron Rodgers da auch drunter, auch wenn er jetzt gemessen an dem, was man von ihm erwarten konnte, okay Leistungen für die Pittsburgh Steelers bringt. Die Sache ist, einen Top-Quarterback zu bekommen, der diese Pittsburgh Steelers-Mannschaft auf ein höheres Level heben kann, ist, wenn man jedes Jahr 10 Spiele gewinnt, unglaublich schwer, weil dann draftet man irgendwo an Nummer 20 und die richtig guten, talentierten Leute sind da schon weg. Deswegen gibt es eben auch diese Vorstellung, oder es gibt viele Leute, die dann daran glauben, dass es manchmal besser ist, einen harten Schnitt zu machen, von vorne anzufangen und dann auch wirklich eine Chance zu haben, einen jungen Top-Quarterback zu draften, der die Mannschaft dann auf ein höheres Level bringt als 10 Siege pro Saison. Der Haken bei der Geschichte ist, es gibt halt null Garantie dafür. Und einen jungen Quarterback, den man draftet, der kann auch vollkommen versagen. Da müssen wir nur die letzten Drafts, also die Beispiele gibt's immer, ja, aber die letzten Drafts anschauen. Diese Beispiele gibt's immer und die Steelers haben ja selbst mit Kenny Pickett einen in der ersten Runde gedraftet. Das war auch kein Erfolg. Aber das ist halt die Entscheidung, die Pittsburgh treffen muss. Sagen sie, wir bleiben bei Mike Tomlin und irgendwann wird sich eine Gelegenheit ergeben, wo wir vielleicht einen finden, so wie San Francisco mit Brock Purdy in der 7. Runde und bis dahin probieren wir es weiter. Aber es gibt halt Leute, die empfinden dieses, wir sind immer gut und in den Playoffs, aber haben nie eine ernsthafte Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Das empfinden die so als eine Art Vorhölle, weil sie nicht wissen, wie es ist, wenn man jedes Jahr nur 3 Spiele gewinnt. Aber aus dieser Vorhölle rauszukommen, da ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Und das ist halt eine schwierige Aufgabe, die sie in den letzten 10 Jahren nicht so richtig hingekriegt haben.
Christian, wie kann das passieren? In der 6. Runde, also Brock Purdy 7. Runde, 6. Runde Tom Brady, das ist doch Zufall. Das ist doch kein Scouting, sondern das ist einfach Zufall.
Das ist gemessen am durchschnittlichen Value von einem Draftpick in der 6. und 7. Runde ein sehr großer Zufall. Ja, also da gibt's auch keine Systematik dahinter. Wir dürfen nicht vergessen, Brock Purdy war Mr. Irrelevant. Das heißt, die Teams hatten alle mindestens 7 Möglichkeiten, ihn dann zu ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Quarterback schon ab der 2. Runde, selbst jemand wie Andy Dalton oder Jalen Hurts, die ab der 2. Runde Dak Prescott, das sind die absoluten Ausnahmen. In der Regel kommen die besten Quarterbacks eben aus den Top 5, Top 10, Top 15 Picks overall. Und ich glaube, das Einzige, was sich ein paar Teams tatsächlich dieses Jahr vorwerfen müssen, auch wenn die Infrastruktur sehr gut ist, ist Sam Darnold, der nochmal einen Schritt gemacht hat, der auf dem Markt war. Normalerweise kriegst du solche Quarterbacks nicht in der Free Agency. Wir müssen gespannt sein. Ich meine, das Passing Game sah tatsächlich besser aus. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Steelers spielen mit Abstand die meisten 2 und 3 Tight End Sets. Die haben halt außerhalb von Metcalf auch noch keine wirkliche Nummer 2 auf Receiver gefunden. Und das fehlt halt schon. Klar, ich habe ein großes Herz für 300 Pfund Tight Ends, die Leute in den Boden rammen wie Darnell Washington. Aber du brauchst halt schon auch nochmal ein bisschen anderes Element in der Offense. Und am Quarterback wird's dann hängen. Sie werden reinkommen. Die sind unheimlich resilient in der Defense. Das war gestern über, was halt wirklich, ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Die Lions sind eigentlich mit der vollständigen O-Line angetreten. Nur der Center war neu. So, dann kommen die ersten 3 Spielzüge der Offense von Detroit und du siehst Stunt, Firezone, Blitzes. Du siehst einfach, wie die Steelers konstant den Center attackiert haben, der da neu war. Das ist eigentlich Belichicks Theorie. Attackiert die größte Schwäche des Gegners und es hat über weite Strecken sehr, sehr gut funktioniert.
Nicola, gleich nochmal zu dir, aber weil Andreas eben Jacksonville gegen Denver kommentiert hat, kein klares Bild. Wir haben über Jacksonville, wenn Nicola sagt, fliegt unterm Radar, jetzt in deinem Rundown, ja, glaube ich, auch letzte Woche gesprochen. Dennoch, wenn ich 2,50 Euro gesetzt hätte, hätte ich eher auf Denver gesetzt. Ist das der Schuss vor den Bug für die Broncos, den sie gebraucht haben, damit sie nicht ganz zu übergöllisch, wie wir Steirer sagen, in die Playoffs fahren? Oder müssen die sich schon Sorgen machen, wenn es auch in den Playoffs irgendwann gegen Jacksonville geht?
Nicola hat es ja gerade eben schon mal angedeutet, wenn wir auf die gesamte AFC schauen. Und das Playoff-Bild ist ja relativ klar. Ja? Also auch Pittsburgh ist ja jetzt inzwischen einigermaßen deutlich vor den Baltimore Ravens. Wenn die Wahrheit ist, und da kommt man nochmal abschließend zu den Steelers, die Steelers werden auf dem Papier das schlechteste Playoff-Team in der AFC aller Wahrscheinlichkeit nach sein. Selbst wenn sie die Division gewinnen, haben sie die schlechteste Bilanz. Ja? Mhm. Und wenn ich mir alle anderen Mannschaften da angucke, dann ist das die NFL, wie die NFL sein soll. Nämlich, jede Mannschaft hat herausragende Spieler und jede Mannschaft hat klar identifizierbare Schwächen. Das gilt durch die Bank für alle AFC-Teams. Und das ist ja der Sinn der Salary Cap, dass nicht jemand wie der FC Bayern München alle deutschen Nationalspieler kaufen kann. Und das haben wir jetzt hier mal in Reinkultur und ich weiß, viele Leute verunsichern das, weil die schauen gerne auf eine Tabelle und sagen, die sind gut, die sind schlecht und da kann nichts passieren, aber die Realität in der NFL ist das sowieso nie und dieses Jahr noch viel weniger und in der AFC schon mal gar nicht. Was die Sache natürlich super spannend macht, weil wir haben gesehen, die Jacksonville Jaguars, ja, die sind ein bisschen unterm Radar geflogen, die hatten allerdings dann auch zu Saisonbeginn eine Schwächeperiode. Und da haben sie viele dann schon wieder abgeschrieben, ja, dieselben alten Jaguars und hatten ja jetzt vor dem Spiel gestern auch 5 Spiele in Folge gewonnen. Also, dass die eine Herausforderung sein würden für die Denver Broncos, war klar. Was halt überraschend war, ist, dass Denvers große Stärke eigentlich die Verteidigung ist. Und die hat gestern nicht gut ausgesehen. Die haben bei 4 von 5 Red Zone Ballbesitzen haben sie Touchdowns abgegeben. Das ist ihnen noch nie passiert in dieser Woche. Also Jacksonville hat die offensiv hergespielt, was mit dieser Defense normalerweise nicht passiert. Trotzdem sind die Stärken und Schwächen bei diesen Mannschaften in der AFC so unterschiedlich verteilt, dass dass man da nicht von einem Spiel aufs nächste schließen kann, weil die Los Angeles Chargers haben einen Justin Herbert, der derzeit, hat man den Eindruck, zusammen mit einer zugegebenermaßen auch guten Verteidigung das Team quasi alleine in die Playoffs trägt. Die Houston Texans haben die beste Verteidigung der Liga. Die Offense kann aber auch ab und zu mal loslegen. Die Patriots haben vielleicht den besten Quarterback der NFL in dieser Saison. Die Buffalo Bills haben den zweitbesten, wenn nicht den besten, weil wenn es nicht Drake May ist, dann ist es Josh Allen. Und auf der anderen Seite haben die Buffalo Bills riesige Schwächen in der Verteidigung. Die New England Patriots sind eigentlich auch ein Team, bei dem man den Eindruck hat, da macht der Quarterback 50% von der Qualität aus. Deswegen diese Mannschaften, wenn die gegeneinander spielen, das ist vollkommen unberechenbar und das ist ja eigentlich toll. Deswegen sollten wir uns auf diese Playoffs freuen. Irgendwas wird passieren, wir wissen halt nicht was.
Bringt sie diese, also ich glaube nicht, dass Denver sowieso selbst trotz der Siegesserie für sich den Eindruck hatte, oh, wir sind überlegen, weil da waren ja auch reichlich Spiele dabei, wo es hin und her ging. Überhaupt ist das ja auch ein Thema in dieser AFC. Also jetzt die Patriots heute Nacht, die das gegen Baltimore drehen, die Bills, die das letzte Woche gegen die Patriots drehen. Also das ist ja nicht mal so, dass du eine konstante Leistung über vier Quarter kriegst. Das ist ja teilweise nur über zwei. Und das heißt, du weißt nicht mal, was du Woche für Woche kriegst, sondern du Halbzeit für Halbzeit bist, ist schon so ein bisschen eine Wundertüte. Von daher, also für mich wären das ganz spannende Playoffs, weil da einfach keiner dabei ist, wo du so denkst, okay, der dominiert halt auf ganzer Linie. Wie Andreas schon gesagt hat, irgendeine Schwäche hat jeder und dann kommt es halt wahrscheinlich auf die Coaches an, genau in diese Lücken zu stechen und wer dann am besten adjusted. Also von daher, das wird wirklich sehr interessant, weil sich da keiner absetzt und wer die Klasse, also die Kansas City ist raus, die ist die ganzen letzten Jahre dominiert haben, egal wie es in der Saison lief. Ja, die sind raus, die Bengals sind kein Faktor mit Burrow und so weiter und so fort. Und wenn wir übrigens zu Pittsburgh zurückgehen und die Geschichte mit den Quarterbacks, ich meine, nur weil du einen guten Quarterback hast, heißt das nicht, dass du sehr viele Erfolge feierst. Siehe Buffalo, siehe, also selbst wenn Lamar Jackson spektakulärer ist als alles, was Pittsburgh hatte, auch da hat's ja nicht wirklich zu mehr geführt. Also am Ende des Tages, gerade dieses Jahr, glaube ich, in der AFC ist alles möglich und da wird auch vielleicht das Quäntchen Glück dazu gehören, weil es eben kein dominantes, überdominantes Team gibt.
Dann müssen wir aber natürlich jetzt einen Blick auf die NFC werfen und hauptsächlich, also wir haben diesmal kein Video aus technischen Problemen, aber hinter Andreas Rennert, so viel darf ich sagen, hängt ein Trikot der San Francisco 49ers, die übrigens schon in den Playoffs sind, von Steve Young, die Nummer 8. Allerdings sind die San Francisco 49ers nicht Tabellenführer, sondern das ist Seattle vor Los Angeles und da gab es am Donnerstagabend, also die Seahawks vor den Rams, am Donnerstagabend ein unglaubliches Spiel. Robin hat es mir nacherzählt, weil er derjenige ist, der die technischen Möglichkeiten hat oder vielmehr die körperlichen. Er hat sich, glaube ich, sogar live angeschaut. Ist das, Andreas, jetzt einfach eine Abweichung, dass eine Division jetzt drei Playoff-Teilnehmer schon fix hat? Oder ist das in diesem Jahr, hat man das Wachsen kommen sehen? Oder sag mal so, welche der drei Mannschaften hättest du am wenigsten in einer so guten Position erwartet?
Ja, natürlich ist das schon eine Seltenheit, dass drei Mannschaften aus der gleichen Division in die Playoffs kommen. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil wir haben ja inzwischen mehr Playoff-Teams und dadurch kann sowas vielleicht eher mal passieren. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass Seattle, Los Angeles und San Francisco alle noch den Nummer 1 Seed in der NFC gewinnen können. Aufgrund der unterschiedlichen Tiebreaker und es gibt tatsächlich dann am letzten Spieltag ein Spiel von Seattle gegen San Francisco, das darüber möglicherweise entscheidet. Bis dahin müssen aber natürlich beide weiter ihre Spiele gewinnen und San Francisco, das muss man auch dazu sagen, je nachdem, wann die Hörer jetzt diese Sendung hören, spielen noch Monday Night gegen die Indianapolis Colts Und wir nehmen gerade am Montagnachmittag aus. Wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Wenn San Francisco gegen Indianapolis verlieren sollte, hätten sie zum Beispiel nicht mehr ihr Schicksal in der eigenen Hand. Aber das nur am Rande. Trotzdem sind Seattle und Los Angeles auf jeden Fall zwei absolute Top-Teams. Wahrscheinlich die größten Favoriten in der NFC insgesamt, weil Philadelphia schwächelt. Chicago ist noch relativ neu. Und in der NFC South haben wir ein ähnliches Problem wie in der AFC North, dass wer auch immer da rauskommen wird, und das werden entweder die Panthers oder die Buccaneers sein, ist zumindest mal auf dem Papier die schlechteste Mannschaft, was nicht heißt, dass die nicht auch Spiele in den Playoffs gewinnen können, aber wahrscheinlich nicht vier hintereinander. Ja, und so ist die Favoritenrolle halt hauptsächlich an Seattle und Los Angeles vergeben. Bei San Francisco muss man sagen, die Offense kommt so langsam in Schwung, nachdem einige Verletzte zurückgekommen sind, aber die Verteidigung hat halt schon deutliche Schwächen, und klar, eine Kyle Shanahan Offense mit guten Spielern drin, die kann jedem Gegner 30 Punkte abhängen, aber die Defense kann halt auch gegen jeden 30 abgeben, und deswegen ist das eine sehr deutlich erkennbare Schwäche, die San Francisco da derzeit hat.
Dann lasst uns den NFL-Teil abschließen mit jenem Spiel, das Christian bei der Zone am Sonntagabend auch gehabt hat, nämlich eben jene Panthers gegen die Buccaneers. Welches ist die weniger schwache Mannschaft, Christian?
Ah, schwierig. Für mich haben beide, ehrlicherweise, ich habe hoffentlich während dem Live-Kommentar da nicht zu sehr draufgehauen. Vom Potenzial her sehe ich die Buccaneers klar stärker. Die haben die PS gestern überhaupt nicht auf die Straße gebracht. Die haben das erste Mal, beziehungsweise letzte Woche auch schon, sind die in der Offense eigentlich komplett gesund, sowohl in der Line. Und die haben einfach auch ein tolles Skill-Core mit Ebuka, mit Evans, mit Orton und logischerweise auch mit Mayfield, Irving und White. Das ist eine der besten Skill-Gruppen in der Liga. Und sie haben es gestern überhaupt nicht finishen können. Und das sind beides wirklich Teams, die inkonstant sind Personen. Bei den Panthers ist es jetzt so, dass sich jetzt das 9. Spiel hintereinander Sieg und Niederlage abgewechselt haben. Also wir können davon ausgehen, dass die jetzt nächste Woche gegen Seattle verlieren und dann nach der Logik das Rückspiel gegen Tampa Bay wieder gewinnen, was, sofern die Buccaneers ihr Spiel gewinnen, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, gegen Miami und Carolina verliert, dann haben wir eben wirklich nochmal ein Faktor-Endspiel. Das Lustige ist, es können noch drei Teams in der South auf 8 und 9 kommen, beziehungsweise das war vor dem Spieltag definitiv möglich. Aber wirklich überzeugend ist da tatsächlich niemand. Das war eine Division, die wirklich da war, um sie zu nehmen.
Wenn alle drei. Ich habe schon das Gefühl, dass die Räder abfallen. Das waren das 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen. Also das war ja mal viel. Die waren ja souverän vorne und ja, jetzt husten sie sich rein.
Aber souverän vorne, Nicola, auch insofern, die haben ja auch Anfang der Saison eine Menge Spiele aufgrund der, weiß nicht, Baker Mayfield Magic und seinen Füßen gewonnen. Das waren ja in den wenigsten Fällen wirklich deutliche Siege, aber sie haben die Spiele halt nach Hause gebracht. Ja.
Sie haben die Seahawks geschlagen, sie haben die 49ers geschlagen, sie haben die Texans geschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie Fallobst geschlagen haben. Ne?
Nee, also sehe ich bin halt radikal, was die NFC betrifft. Ich nehme alle drei NFC West Teams über den Rest der NFC und vermutlich auch über, Nicola, ich weiß nicht, wie es dir geht, über sehr, sehr weite Teile der AFC.
Ich tue mich da auch so schwer. Wenn du überlegst, die Seahawks gegen die Rams, ja, die Seahawks wurden komplett überfahren. Wann war das? Vor 2 Wochen? Vor 3 Wochen? Waren 2 Touchdowns zurück. Und wenn es nicht dieses abgefällt durch einen Helm des Gegenspielers nach vorne abgefälschte Lateral gibt, was zufällig von einem Seahawks-Spieler aufgehoben wird in der Endzone. Wobei, so wie die Football-Regeln tatsächlich gerade sind, ich glaube, Christian wird mir zustimmen, wenn ich Football-Coach wäre, würde ich meinem Team einträchtigen, dann jeder Ball, den am Boden liegt, den heben wir auf.
Ja, immer.
Immer, ja, so. Dann reden wir hier nicht mehr über die Seahawks als Nummer 1, sondern dann haben sie halt 2-mal gegen die Rams verloren. Ja, also das ist der Unterschied bei diesen beiden Teams. Deshalb, also die sind alle drei sehr stark. Ich glaube auch, die drei machen es unter sich aus in Sachen NFC, aber das jetzt im Quervergleich mit der Wundertüte AFC zu setzen, ist schwierig. Ja, wie gesagt, gerade bei den Seahawks, wenn nicht diese Two-Point-Conversion ist, da mit dem Review, dann haben die halt zweimal gegen die Rams verloren und ich glaube, dann redet keiner. Also ich weiß nicht, ob man dann überhaupt so intensiv über dieses Duell von Donnerstag redet, weil Haken dran.
Wir reden gerne über alles intensiv. Nach einer kurzen Pause über College Football, wo wir zum Glück, und ich zähle eben nicht zu dieser Runde, es ist eine Dreierrunde, die über College Football spricht. Ich werde einfach nur ein Stichwort reinwerfen und dann lernen und staunen. Kurze Pause.
Hey, this is Anas Kenner and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 741, Sportradio 360. So, jetzt kommen wir auf ein Terrain, wo ich mich nur hintraue, wenn mindestens Christian Schimmel, Andreas Renner und Nicolas Martin dabei sind. Denn es geht um College Football, wo ich glaube zu wissen, Christian, A, der Heisman Trophy Winner ist gekürt. Ich weiß natürlich nicht, wer es ist, aber ich habe gelesen, wer es ist, habe es nur vergessen. Und B, wir sind mitten in den Playoffs. Pick dir eines dieser beiden Dinge raus. Was ist die spannendere Geschichte, wo wir gerade sind oder wer die Heisman Trophy gewonnen hat?
Vielleicht schaffen wir eine Verbindung miteinander herzustellen. Das wäre ja geradezu fantastisch. Bitte. Denn
das schafft nur Christian.
Das wiederum würde ich absolut bezweifeln. Die Heisman Trophy gewonnen hat mit Fernando Mendoza, Ex-Cal-Quarterback, der jetzt zu Indiana getransfert ist. Warum ist das auch für die Playoffs relevant? Weil wir jetzt am kommenden Wochenende dann die Viertelfinalspiele haben. Und Indiana ist die Nummer 1 mit angesprochenem Quarterback Fernando Mendoza. Das Spiel hat...
Die Brücken, die hier geschlagen werden, sind Wahnsinn.
Ja, dafür gibt's das Millionengehalt von Sport 360. Bitte spendet weiter. Spaß. Das Ganze hat insofern ein nicht ganz unbedeutendes Geschmäckle, weil der Headcoach von Indiana, Kurt Cignetti, sich über Jahre hochgearbeitet hat. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, auch eigentlich einer, der vielleicht an der Haustür von Jens Huber steht: Google me, I win. Das hat er zum Amtsantritt von Indiana gesagt. Und er war tatsächlich über ein paar Jahre Positionscoach unter Nick Saban bei Alabama, ist aber nicht weitergekommen, ist dann als Headcoach weitergezogen über kleinere Programme und ist dann zu Indiana, die nichts und gar nichts über Jahre gewonnen haben, dann gekommen in die Big Ten und hat die Conference aufgemischt und hat dieses Jahr eben den Nummer 1 Seed geholt, weil er auch die Big Ten gewonnen hat. Also das ist tatsächlich ein sehr spannendes Spiel zwischen Alabama und der Nummer 1 Indiana. Ansonsten wird es in die Runde geben, sind ja doch sehr, sehr prominente Namen drinne. Auch wenn ich, und das fällt mir wirklich schwer, weil ich meine, wir haben unzählige Podcasts über College Football mit dem lieben Kollegen Jan Weckwert auch aufgenommen und auch sehr, sehr viele Big Shows zu dem Thema. Ich tue mich dieses Jahr emotional extrem schwer. Das hat was mit dem Conference Realignment zu tun, das hat was mit der Masse an Transfers zu tun. Ich schaue das interessiert an, aber ich merke, dass die Emotionen bei mir in diesem Jahr ziemlich weit draußen sind.
Diese Transferportal-Geschichte führt auch bei mir dazu irgendwie. Das ist ja, da kommt es ja schwerer hinterher als irgendwie bei so Fußballtransferfenstern inzwischen. Aber noch kurz zu Indiana, Christian. Ich war vor drei Jahren bei Indiana gegen Illinois im Stadion. Und wenn wir damals drüber gesprochen hätten, hey, in 3 Jahren sind die ja Nummer 1 gesetzt, was hätten wir gelacht, oder? Also
das kolossal, ist ja so, kolossal.
Ja, so alle, ja. Also die kommen auf. Also ich meine, klar, die waren letztes Jahr schon in den Playoffs, aber die kommen ja so dermaßen hochgeschossen. Das ist schon beeindruckend. Deshalb Indiana. Ansonsten, wie gesagt, die Emotionalität ist bei mir ähnlich. Ich finde es jetzt, ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, die ganze Geschichte. Es gab jetzt auch die Diskussion wegen der Group of Five Teams, die da beide ein bisschen nicht wirklich mithalten konnten und was wieder Diskussionen ausgelöst hat. Sollten überhaupt zwei mitspielen, vielleicht nur einer und so weiter und so fort. der anderen Seite College Football soll, also im College sollte meines Erachtens hier die Chance haben, um Titel mitzuspielen. Ich weiß aber nicht, ob dieses Ganze mit den Werbeeinnahmen für Spieler und so weiter und so fort, ob das irgendwann den diesen Group of Five Teams entgegenkommt. Ich war ein bisschen enttäuscht von Miami gegen Texas A&M, weil da hatte ich mir irgendwie mehr erwartet. Aber ja, übrigens, die Playoffs gehen weiter, nicht am Wochenende, sondern am 1. 2. Januar, also in 10 Danke. Tagen quasi. Ja. Rose Bowl ist dann Indiana gegen Alabama, die ja nicht ganz unstrittig reingekommen sind in die Playoffs, aber jetzt schön das Spiel gegen Oklahoma gedreht haben. Aber ja, also das war die erste Playoff-Runde, war teilweise aufregend, halt dieses Alabama-Oklahoma, aber ja, ich muss auch noch reinkommen irgendwie. Diese ganzen Umstrukturierungen innerhalb der letzten 2 Jahre, das waren auch für mich ein paar zu viel.
Gut, also für mich sind's, ich bin mittlerweile radikal, was die Playoffs betrifft. Ich würde gerne zurück zu 4 Teams oder maximal 8. Mir ist es zu viel. Für mich hatte weder Alabama noch Notre Dame noch Miami was in den Playoffs verloren. Aber es gab halt ehrlicherweise keine besseren Mannschaften. Jetzt muss man sagen, Conference...
Virginia auch gegen Duke verliert im ACC-Finale, was willst du machen? Ne?
Ja, klar, eben. Es war ja nicht so, dass das Komitee jetzt eine Reihe an Teams hatten, die Schlange standen mit guten Bilanzen. Und ACC war dann, oder Miami war dann so ein bisschen auch das Ding, dass man der ACC dann zumindest ein Team gibt. Auch wenn Notre Dame vom Prestige her mindestens auf einer Ebene steht. Conference Realignment hat es immer gegeben, aber dass die Regionalität komplett weg ist, gerade weil Recruiting weniger relevant ist, das ist natürlich, das macht es, also ich blöderweise fallen mir jetzt nur irgendwelche Begriffe an, ja, es levelt halt das Playing Field ein bisschen, also nur weil du jetzt bei LSU bist und in Louisiana bist und da ein Haufen von tollen Highschool-Football-Spielern sind, heißt das weniger automatisch, dass du gut bist. Das heißt, grundsätzlich kann man schon sagen, Leistung wird mehr belohnt, gutes Scouting wird mehr betont, gutes Recruiting wird mehr betont, was aktive College-Football-Spieler betrifft, alles korrekt. Dass die Regionalität so komplett weg ist, ist halt krass, wenn wir uns die ACC anschauen mit Teams aus Kalifornien, wenn wir uns die Big Ten anschauen, die für mich kaum noch einen Wiedererkennungswert hat. Die Big 12 ist eine wunderbare Konferenz für Chaos, aber einfach auch beliebig, was Mannschaften betrifft. Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß, Andreas, ich bin da tatsächlich ja eher da der Jungspund in der Runde, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Gerade anhand meiner Aussagen nicht so anfühlt. Es hat seine Vor- und es hat seine Nachteile, aber die Mannschaften haben einfach einen geringeren Wiedererkennungswert. Das ist einfach so. Und damit tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Was das Sportliche betrifft, da sollten wir vielleicht doch nochmal zumindest mal draufschauen. Wir haben Miami gegen Ohio State als erstes Viertelfinale, was zwei absolute Traditionsprogramme sind mit einem klaren Favorit mit Ohio State. Wir haben Oregon gegen Texas Tech, mit Texas Tech, die sicherlich durch viele Transfers eben sehr, sehr gut rekrutiert haben und wirklich ihr Team gebaut haben. Oregon, die für mich an 5 wirklich unterschätzt sind tatsächlich mit ihrem Ranking. Über Alabama gegen Indiana haben wir schon gesprochen. Und dann haben wir noch ein SEC-Duell mit Ole Miss gegen Georgia, wo es jetzt doch den Anschein hat, dass Ole Miss ein paar Coaches mitnehmen dürfte nach dem Abgang von Lane Kiffin zu LSU. Das wären so meine Headliner. Sagt mir, wo ihr draufhauen wollt.
Draufhauen gar nicht. Ja, Ole Miss, die Geschichte mit Lane Kiffin ist natürlich fantastisch, dass er den ganzen Coaching-Staff da abwerben wollte. Aber ja, also ich bin gespannt, wie... Also gegen Tulane hat es jetzt so gereicht, gegen Georgia bin ich gespannt. Und wir dürfen nicht vergessen, mit Alabama, mit Georgia, mit Ohio State haben wir 3 Teams von 8 in diesem Viertelfinale, die wirklich massive Spielerlieferanten über den Draft waren die letzten Jahre. Das heißt, unabhängig von den Quarterbacks, wenn man zumindest mal die Namen schon mal gehört haben will, dann sind die 3 Viertelfinals auch definitiv welche, die man verfolgen kann. Und Oregon ist ja offensiv immer spektakulär, von daher, also gerade so 1. Januar 18 Uhr, ja, das Silvesteressen liegt vielleicht noch ein bisschen schwer im Magen, die Nacht war kurz, aber da kann man sich problemlos am 1. Januar um 18 Uhr dann Oregon gegen Texas Tech gönnen, das ist dann keine schwere Kost.
Weil jetzt so viel über Oregon gesprochen wurde, muss ich doch noch nachfragen. Es gibt ja diese Urban Myth, Myth, wie der Amerikaner hoffentlich sagt, nicht Myth, sondern Myth, dass Phil Knight, der CEO von Nike, bei den Oregon Ducks über Jahre das Privileg hatte, einen offensiven Spielzug zu callen. Christian, ist das ein urbaner Mythos oder gab es das wirklich? Gibt es das vielleicht sogar immer noch? Weil ich glaube, die University of Oregon ist ja räumlich dem Headquarter von Nike sehr, sehr nah. Das ist in Beaverton, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ist das nur ein blödes Geschichtel oder stimmt sowas wirklich, Christian?
Also ehrlicherweise, wenn die Kollegen das wissen, ich weiß es nicht. Überraschen würde es mich insofern nicht, weil Phil Knight den halt krasse, also wirklich krasse Facilities dahingestellt hat. Also, ja.
Ich wollte gerade sagen, also schon bevor es die NIL gab, also diese Spieler, diese Werbung für Spieler, also Oregon war ja eine wandelnde Nike-Litfaßsäule mit ihren 87.000 Kombinationen an Uniformen, mit ihren verschiedensten Motiven auf dem Basketballfeld und so weiter. Also Oregon war ja quasi, war Eintracht Braunschweig die ersten mit Trikotwerbung damals? Das ist quasi, dann ist Oregon quasi das Gegenstück dazu. Und wir dürfen nicht vergessen, diese amerikanischen Universitäten, auch wenn wir jetzt für uns das Gefühl haben, so Indiana University in Bloomington, Indiana, das klingt so ein bisschen wie Elversberg, ja, das ist eine Uni, die haben auch 100.000 Studenten. Wenn man da vor Ort ist, das sind halt alles reine Unistädte, ja. Die haben alle genug Alumnis, die da reinbuttern können, ja. Also jetzt, wo reingebuttert werden kann, auch ganz offiziell, ja, wie früher bei USC, da nehmen sich diese Universitäten alle nichts. Also von daher, ich glaube, für Oregon tatsächlich, die haben jetzt mehr Konkurrenz, weil es ist jetzt vielleicht nicht nur Nike, aber also ich meine, wenn du als Spieler dann quasi Geld bekommst, ob das dann von Nike ist oder nicht, ja, solange das Geld auf dem Konto stimmt, ist ja erstmal egal. Von daher, ja, also das ist durch die Größe dieser Universitäten und der für uns Europäer vielleicht nicht so ganz ausgeprägten Bindung der Amerikaner zu ihren Universitäten, wo sie waren, haben dann selbst Unis wie Indiana ganz andere Möglichkeiten, als man sich das vielleicht hier als Europa vorstellen kann.
Es ist so schade, dass ihr alle einen Job habt.
Und das ist also das, was jetzt halt radikal anders ist als noch vor 5 Jahren und wo man sich halt auch ein bisschen umstellen muss.
Ja, es ist wirklich schade, dass wir nicht mehr öfter zusammenfinden, weil ich höre euch dreien so gerne zu, wenn ich nichts sagen muss und wenn ich permanent etwas lerne.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 741 und weil wir gerade der US of A waren, zumindest gedanklich, gehen wir jetzt auch physisch hin, zumindest 50% der Diskussion hier um die National Hockey League. Wir sind mit Boston verbunden, mit Heiko Ulter. Hi Heiko.
Hallo.
Es ist ja schon ein paar Tage her, letzte Woche aus organisatorischen Gründen haben wir nicht zusammengefunden, aber Leon hat eine magische Marke überschritten, hat das noch dazu gegen Pittsburgh getan. Wie magisch ist das in Anbetracht dessen, dass noch kein Deutscher, glaube ich, sie davor erreicht hat?
Ja, aber ist das wirklich ein Vergleich? Wir sind ja nicht diese, sag ich mal, Eishockey-Nation, die in den Generationen zuvor auch schon NHL-Superstars produziert hat. Also das muss man ja wirklich sagen. Wir hatten gute Spieler, aber als ich zum Beispiel vor 20 Jahren hierher kam, war Marco Sturm, sag ich mal, unser großer deutscher NHL-Name. Und ein Marco Sturm hat es in 938 Spielen in der NHL Regular Season, darum geht es ja, auf 487 Punkte gebracht. Also er hat in jedem zweiten Spiel entweder ein Tor vorbereitet oder ein Tor erzielt. Leon hat in 824 Spielen ist er auf diese Tausender-Marke gekommen. Ich würde eher von einer Schallmauer sprechen. Also es sind, glaube ich, im Schnitt 1,22 Punkte. Ja, natürlich. Er ist der erste Deutsche, der diese Marke erreicht hat, aber er war auch schon der erste Deutsche, der die 500-Punkte-Marke, die 600-Punkte-Marke, die 700-Punkte-Marke, 800- und 900-Punkte-Marke erreicht hat.
Wie, nur weil du sagst Marco Sturm, ich hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt Uwe Krupp, aber Uwe Krupp ist dann gar nicht diese Riesennummer gewesen.
Ja, also zum einen punktemäßig, Uwe Krupp war schon weg, als ich hierher kam. Ich glaube, der hatte irgendwie 2003 oder so seine Karriere beendet und Marco wurde Ende November 2005 nach Boston getradet und das war gerade die Zeit, als ich Kedi kennengelernt hatte und deshalb war ich hier. Und damals war Marco Sturm der große Deutsche, aber der kam ja nicht mal ansatzweise Richtung Stanley Cup. Ich glaube, zweite Runde Playoffs mal, das war's. Jochen Hecht, auch ein großer, in Anführungsstrichen, für deutsche Verhältnisse Name damals. Der war 2007, weiß ich noch, in meiner ersten richtigen Saison. Hier war der im Eastern Conference Finale mit Buffalo damals gegen Senators. Aber ja, wenn man, also Marco ist die Nummer 2 in diesem Ranking, Jochen Hecht die Nummer 3 und selbst wenn man deren beide Punkte zusammenzählt, kommt man auf weniger als Leon Dreiseitel. Und also Marco hat ja 14 Jahre gespielt, Leon ist in seiner 12. Saison, glaube ich, wo wir hoffen, dass er alle, dass er gesund bleibt. Also der kann, also wir müssen nicht irgendwie jetzt, also der wird nicht aufhören, Tore zu schießen und Tore vorzubereiten. Also da werden noch Zahlen kommen. Ich glaube, wenn man das mal hochrechnet, der könnte schon irgendwo Top 10, Top 20 mindestens All-Time-Scorer und auch All-Time-Torschütze landen, wenn er gesund bleibt. Das wollen wir alle hoffen, weil der ist ja gerade erst 30 geworden.
Du sagst Regular Season nur.
Genau, also alles andere zählt ja nicht. Also alles andere, guck mal, bei Dirk ist ja auch, Dirk ist noch die Nummer 6 in der NBA All-Time Scoring List mit 31.560 Punkten, aber da zählt ja nur die Regular Season, Playoffs zählen da ja nicht mit, weil du kannst ja ein guter Spieler sein beim schlechten Spiel, beim schlechten Team und nie die Playoffs erreichen. Deshalb wird sowohl in der NBA als auch in der NHL, ich weiß nicht, wie es in der MLB ist, da wird halt nur, also all die Werte, diese, was weiß ich, Kareem Abdul-Jabbar, die er jahrelang hatte, diese 38.000 noch was Punkte, die LeBron ja vor 2 Jahren geknackt hat, oder auch Alex Ovechkin, der hat ja die 894 Tore von Wayne Gretzky geknackt, das ist alles nur Regular Season. So wird das ja. Gemessen hier.
Also in der MLB wüsste ich das gar nicht. Ich meine,
also die Barry Bonds, die 700 noch was Home Runs, das ist auch, meine ich,
das ich ist meine auch, Season. Das müsste eine Regular Season sein, ja.
Genau,
ich meine, klar,
genau.
Die 73 und Roger Maris, das ist klar, dass das eine Regular Season ist, dass da nichts mehr dazukommt.
Genau. Also das ist ja für den Deutschen mitunter nicht ganz nachvollziehbar. Und ich stimme dazu, als ich noch für die DPA gearbeitet habe, da, also in meinem Account hat Marco Sturm 1006 NHL-Spiele bestritten. Das ist der einzige Deutsche mit mehr als 1000 Spielen, weil zu diesen 938 kam halt noch so und so viel Playoff-Spiele hinzu. Und das sind ja, diese Playoff-Spiele sind ja auch NHL-Spiele. Ne? Nur, wie gesagt, da differenziert der Amerikaner halt oder der Nordamerikaner, der Kanadier auch und sagt, naja, wenn du halt, du kannst ein super Spieler sein, aber spielst für ein schlechtes Team, das in deinen 15 Jahren nur dreimal in die Playoffs kommt, dann ist ja klar, dass du weniger Punkte hast, als wenn jemand 15 Jahre lang in die Playoff kommst. Und deshalb wird klar differenziert zwischen Regular Season und Playoffs. Und diese Zahlen, die man immer hört, diese All-Time-Records, das ist alles nur Regular Season.
Und wie der Teufel so spielt, wenige Stunden, möchte ich sagen, nachdem er diese Schallmauer durchbricht, Leon nämlich, kommt er nach Boston. Hattest du die Chance, mit ihm zu plaudern?
Ja, es war eine tolle Woche, vergangene Woche. Am Dienstag war J.J. Paterka hier, erstmals als Utah Mammoth. Haben uns unterhalten, hat erzählt, wie wirklich grandios die Stimmung da in Salt Lake City schon ist. Die sind ja erst in der 2. Saison, da sind ja von Arizona umgesiedelt worden und da brauchst du nichts groß aufbauen in Sachen Eishockey. Fanbase, sondern es ist wirklich super, die Heimspiele alles ausverkauft und dann Donnerstag war Leon hier, am Samstag war dein Landsmann Marco Rossi hier mit seinem neuen
Verein. Zu dem wollte ich gleich kommen, ja.
Genau, Vancouver Canucks, der wurde ja 10 Tage vorher gerade von Minnesota im Gegenzug für Quinn Hughes nach Vancouver getradet und gestern war Tim Stützle hier, also wir nehmen ja am Montag auf. Also das war wirklich toll und ich habe mich natürlich mit den drei Deutschen auch wirklich über Olympia unterhalten, mit Leon natürlich auch über seine Marke noch und auch wer die geile Idee hatte mit dem Trikot und so, aber da merkt man echt, die Jungs sind sind echt alle heiß. Die sind genauso heiß, glaube ich, wie wir Journalisten und auch wie die Fans, weil die haben noch in dieser Zusammensetzung noch nie zusammen gespielt. Also ein JJ Peterka hat noch nie mit Leon Dreisaitl zusammen gespielt, ein Tim Stützler auch nicht. Und die alle mal zusammen auf dem Eis zu sehen, ich glaube, die sind selbst gespannt, was da eigentlich so möglich ist. Problem ist halt, dass die Spiele am Freitag losgehen, am 6. Die NHL-Jungs fliegen, werden von der Liga tags darauf erst eingeflogen. Bisschen schade, weil dadurch werden die halt die Eröffnungsfeier verpassen und auch keiner von denen wird Fahnenträger sein. Das Olympiaturnier geht am 11. los, hilf mir mal, das ist dann der Mittwoch, meine ich. Aber Leon sagte irgendwie, also du wirst nur 2 Trainingseinheiten haben mit der Mannschaft. Ja, ja. Und das ist jetzt wirklich halt eine Mannschaft, die noch nie mit dem Leon Dreisaitl zusammengespielt hat. Ich habe ihn gefragt, wie groß ist denn da die Gefahr, dass Leute, die normalerweise in der ersten und zweiten Reihe spielen in der Nationalmannschaft, DEL-Leute, arrivierte DEL-Leute, dass die dann jetzt sagen, ja, nee, also wir sind ja jetzt nur noch dritte und vierte Reihe und lass mal den Dreisaitl machen, sagt er, das wird nicht passieren. Und das hat Tim Stützle gestern auch nochmal genauso gesagt, dem habe ich auch diese Frage gestellt, weil das ist scheißegal, ob du DEL spielst oder NHL, es kommt auf jeden an, auf den Center in der ersten Reihe, genauso wie auf den Ersatztorwart und den DEL-Spieler im dritten Verteidigungspaar. Und es kommt wirklich darauf an, dich schnell zu finden, weil ich glaube, die ersten beiden Spiele sind gegen Lettland und Dänemark, das geht noch, aber dann geht's gegen die Amis. Und also wie gesagt, die freuen sich alle ungemein drauf, haben auch keine allzu großen Sorgen. Ich weiß nicht, inwiefern die 12 Hörerinnen und Hörer schon von den Hallenproblemen in Italien gehört haben. Also die
kleines Arena ist, Eis oder irgendwas.
Ja, das ist ja eine Kleinigkeit. Also 1 Meter weniger ist ja jetzt nicht so schlimm. Das sollte NHL-Eis sein. Und NHL-Eis heißt 61 Meter lang und 26 Meter breit. Knapp, oder waren 62 Meter und sind jetzt 61, also sind knapp 1 Meter zu kurz. Aber da stehen noch keine Banden und da ist noch kein Eis drauf. Und die haben noch kein Testevent machen können. Und das Problem ist halt bei denen, sagt die Liga halt auch, ich meine, wir schicken unsere, und die Frauen ja genauso, unsere Superstars darüber. Und da brauchst du halt anderes Eis, weil da wird fast 2 Wochen lang wird es jeden Tag 3 Spiele geben. Und 3 Spiele, die Superstars. Und wenn diese Belastung das Eis nicht standhält, du brauchst anderes Eis als normalerweise, wo du am Freitagabend spielst in der DEL und dann am Sonntag vielleicht auch nochmal oder auch in der NHL. Und es wird halt keine Zeit bleiben für so ein Test-Event. Und das ist so ein bisschen, aber naja, also die meinten alle, nee, das werden die schon rechtzeitig hinkriegen. Klar ist allerdings auch, einen Plan B gibt's nicht. Weder vom IOC noch von der NHL.
Ist übrigens geil, dass ich höre, dass die neue Bobbahn, die sie hingebaut haben, was der größte Aufwand ist, dass das super funktioniert. Aber dann offenbar beim Eishockey gibt es Probleme. Beim alpinen Skisport ist nicht genug
geschneit.
Weil du JJ Peterka erwähnst, ich habe es leider versäumt und ich wollte ihm auch nicht auf die Nerven gehen. Aber Christopher Kaas war letzten Sommer mit JJ Peterka in Kitzbühel. Und ich habe nicht mit JJ gesprochen, weil ich einfach zu wenig vorbereitet und komplett überrascht war. Aber jetzt gib mir mal eine Einschätzung, auf welchem Tier ungefähr JJ Peterka ist. Ist das Star oder noch nicht Star? Also für deutsche Verhältnisse schon. Aber wo ist er in der NHL geraten? In welchem Tier?
Also zum einen ist er ja noch sehr, sehr jung. Spielt jetzt seine 5. Saison, genauso wie ein Tim Stützle. Und ist wirklich diese Generation deutscher Spieler, wo du sagst, einfach geil. Also das sind, wenn wir jetzt Leon gerade erwähnt haben und den Vergleich zu Marco, also wie gesagt, Marco hatte 487 Punkte. Ich glaube, Tim Stützle, der gerade in seiner 5. Saison spielt, der ist schon bei 300 irgendwas in den 60ern. Also der wird in 1,5 Jahren wird auch der Marco Sturm überholt haben und das ist auch einer, der Richtung 1000 locker gehen kann. Ich habe den gestern Abend gesehen, ja, habe danach noch mit ihm sprechen können, habe wirklich gesagt, also es ist schön zu sehen, wie der so wächst auch. Also was der für ein Stickhandling mittlerweile hat, der ist der Center in der ersten Reihe. Also der fällt auf. Der fällt genauso auf wie ein Leon Dreisaitl. Und ein JJ Peterka ist auch, also wenn du hier mit den Kollegen, den US-Kollegen sprichst, ne, oh, heute gegen Utah, wer ist denn von den Deutschen? Peterka. Ach ja, Mensch, klar. Also der bei den Eishockey-Leuten hier alle, ja stimmt, der ist ja auch Deutscher, hatte ich ganz vergessen. Also Peterka hat jetzt, glaube ich, schon 14 Tore für sein neues Team. Ich bin so froh, dass der nach 4 ja, wie ich finde, erfolglosen Jahren in Buffalo weg ist, zu einem Team nach Utah, viele junge, talentierte Leute, obwohl er selber halt auch sagt, er ist dankbar für die Zeit in Buffalo, weil die haben ihm halt eine Chance gegeben, die haben ihn ja gezogen, irgendwann an 34. Stelle, gleich ganz früh in der zweiten Runde 2020, haben ihm dann eine Chance gegeben, in der NHL auch sich zu etablieren, und ist dann jetzt aber, hat einen großen Vertrag unterschrieben, über fast 40 Millionen und 5 Jahre. Und ist geil, also mit vielen weiteren, sage ich mal, talentierten, jetzt nicht mehr Anfängern, aber auch so in seinem Alter. Und Utah macht Spaß, den zuzugucken. Und Peterka ist im Ranking, also klar, Dreiseitel, dann kommt Stützle und dann kommt Peterka. Im deutschen Ranking, in der DEL wäre der ein Superstar, aber in der NHL ist der auch schon einer, hat sich, muss man sagen, wirklich einen Namen gemacht. Hat einmal in Buffalo vor 2 Jahren, meine ich, 29 Tore gemacht. Also die 30er muss er noch knacken, da knabbert er dran, das ist so eine erste gute Marke. Aber da wird er hinkommen und was mich für ihn freut, dass er endlich mal in einem Team spielt, wo er mehr Spiele gewinnt als verliert, weil 4 Jahre Buffalo immer nur verlieren, wo du weißt, schon Ende Februar hast du keine Chance mehr auf die Playoffs. Das ist natürlich auch frustrierend und jetzt endlich mal zu sehen, jawohl, all das, was du reinpackst, das lohnt sich auch und du gewinnst, du spielst eine wichtige Rolle hier in diesem Team, die zählen auf dich auch. Das ist schon grandios. Und also nochmal, Tim Stützle ist 23, Peterka ist 23, Mo Seider ist 24. Da wären wir noch 10, 12 Jahre, also wenn Leon Dreiseitel schon lange in Rente ist, mit irgendwelchen, wahrscheinlich für einen Deutschen sowieso, unglaublichen Statistiken, dann werden die immer noch Freude machen. Also ich kann nur allen sagen, guckt euch die Jungs an bei Olympia.
Ich werde bei der nächsten Pressekonferenz mit Jessica Pegula diese kritischen Worte von dir bezüglich der Buffalo Sabres einfach mal anbringen und sie um eine Stellungnahme bitten.
Ja, aber die haben ja, ich glaube, da ist der Fokus eher auf den Buffalo Bills.
Ja, das glaube ich auch im Moment schon. Ja, jedes Jahr. Und dann ist sie irgendwo in Australien und ist im Achtelfinale und denkt sich ja, this is the season, wo die Bills dann endlich mal einen Super Bowl gewinnen. Ein Wort noch zu Marco Rossi, ist das... Also wenn ich auf die Tabelle anschaue, ist das keine gute Nachricht, dass er nach Vancouver getradet wurde. Haben die ihn geholt, damit die Mannschaft besser wird oder damit sie Salary kappen?
Nee, andersrum. Also die haben ja, er ist Trade, wie sagt man, Tauschmasse gewesen. Also die haben ja, Minnesota hat Quinn Hughes bekommen, einen unglaublichen Verteidiger von den Vancouver Canucks, weil in Vancouver läuft gar nichts mehr. Und dann hat Minnesota im Gegenzug 3 Spieler rübergeschickt nach Vancouver und Rossi ist einer. Und er hatte ja gerade, ich glaube, einen 5-Jahres-Vertrag im Sommer unterschrieben in Minnesota. Galt eigentlich da als einer, ja, auf den auch in den nächsten Jahren gebaut wird. Der wurde ja, ist ja da in die NHL gekommen. Aber er hat gesagt, so ist halt die. Man hört immer davon, NHL ist ein Business und jetzt hat er es mal selbst erlebt. Er sagt, er war gerade mit seiner Frau beim Abendessen, da rief der Manager an, wir haben dich gerade nach Vancouver getradet und jetzt ist er seit, glaube ich, 12 Tagen ein Canuck, war aber noch gar nicht in Vancouver, sondern ist nächsten Morgen gleich um 4 mit seinen beiden Teamkollegen nach New York geflogen, hat da das Team dann, ist zum Team da getroffen, weil die waren auf East Coast Trip, die haben erst bei den Devils gespielt, dann bei den Rangers, bei den Islanders und in Boston und jetzt sind sie, glaube ich, in Philadelphia. Also der wird Weihnachten dann zurückfliegen nach Minnesota, alles einpacken und dann geht's nach Weihnachten erst weiter nach Vancouver. Und ja, seitdem er da ist, haben die 4 Spiele, 4 Siege, ne? Und er freut sich. Also er sagt, Vancouver ist eine super schöne Stadt, aber was soll er auch anders sagen? Natürlich bist du vielleicht ein bisschen auch geschockt und gekränkt, dass die nicht mehr mit dir planen, aber du weißt halt auch, dass Minnesota, nachdem sie mit Kirill Kaprizov vorne einen grandiosen Stürmer langfristig gebunden haben, der wird ja ab nächstes Jahr der bestbezahlte Stürmer sein mit 17, noch was Millionen. Und Quinn Hughes war halt unzufrieden in Vancouver, hat auch ja nicht unbedingt ein Bekenntnis abgegeben. Und Minnesota ist jetzt wirklich all in. Die wollen wirklich um den Titel mitspielen und deshalb haben sie so einen geholt. Und du bist dann ja sozusagen derjenige, der irgendwann in der NHL-Geschichte als derjenige eingehen wird oder zu finden sein wird, der halt im Gegenzug nach Vancouver gekommen ist. Und er sagte auch, 3 neue Leute rein, bisschen andere Energie, bisschen andere Stimmung reingebracht. Ob es jetzt allein daran liegt, dass die halt gewinnen, weiß ich nicht, aber sag ich mal so, da sind die Erwartungen, obwohl es halt Kanada ist, nicht mehr allzu hoch, aber es macht Spaß und ja, also da kannst du eh nichts machen, Jens. Kannst du nicht sagen, nee, ich will nicht. Also du kriegst den Anruf, bist abends beim Abendessen und nächsten Morgen bist du im Flieger und dann nächsten Abend stehst du schon auf dem Eis mit, er sagt, er kannte keinen einzigen von Vancouver, keinen einzigen Spieler. Nee, so ist es halt. Also da gibt's ja noch verrücktere Geschichten, wo einige morgens noch das Morgentraining, diese Morning Shootaround in der NBA ja auch absolvieren und dann abends schon quasi für den Gegner spielen und so. Also jetzt gar nicht mal Trade Deadline, aber so, da gibt's einige wirklich verrückte Geschichten und du weißt das ja, das ist eingepreist in deinen Verträgen. Ne? Man hört davon immer, man liest davon, man schüttelt auch vielleicht den Kopf und denkt, na hoffentlich erreicht's oder bin ich das nicht mal involviert in sowas und zack, dann ist es. Überleg mal, du unterschreibst im Juli, glaube ich, was oder was, sogar ist August. Ich glaube, er hat für 5 Jahre unterschrieben. Sagt, ja klar, hier, Minnesota, weiter geht's. Und 4 Monate später, tschüss, ab nach Vancouver. Aber so ist es.
Naja, das große Problem für Marco Rossi ist natürlich, er ist jetzt in eine Fußballstadt gekommen. Damit muss er erstmal umgehen lernen. Aber
Thomas, ich gehe fest davon aus, eine seiner ersten Handlungen in Vancouver, wenn er dann da ist, wird, dass er sich ein Thomas Müller-Trikot kauft. Also.
Das glaube ich auch. Thomas Müller übrigens wäre es bei Insta, habe ich es, glaube ich, gesehen, ist jetzt beim allseits beliebten Eisstockschießen. Das glaube ich, Heiko, und das ist wirklich die Abschlussfrage für vor Weihnachten. Nach Weihnachten quäle ich dich natürlich sofort wieder und Shampoos auch, wenn er denn für uns Zeit hat. Aber ist denn Eisstockschießen, so wie wir es in südlichen Deutschland und ganz Österreich kennen, ist dir das A als Norddeutscher bekannt und B, ist es auch den Amerikanern in irgendeiner Art und Weise bekannt?
Also mir als Norddeutschem ist es bekannt. Es gibt, meine ich, auch in Scharbeutz, der Ort sollte dir ja auch mittlerweile
was sagen. Ja, herrlich.
Da gibt es im Winter eine große Eisbahn. Da kann man nicht nur Schlittschuh laufen und Eishockey spielen, sondern ich glaube, da gibt es auch eine Eisstockfläche. Hier in Boston auf dem Wintermarkt gab es auch sowas. Ansonsten mute ich oder wage es mir nicht, hier für die Amerikaner zu sprechen. Katie, kennst du Eisstockschießen? It's something like curling, like we did at the Winter Market in Boston. Remember? Say it again? Siehst du, Katie, dachte, Eisstockschießen wäre curling da auf dem Winter Market. Nee, also ich glaube, es ist hier nicht so bekannt, aber das ist jetzt ja keine empirische Befragung hier. Ich glaube, sie kennt es nicht, aber beweisen kann ich es nicht.
Ist auch nicht weiter wichtig, aber Thomas Müller sieht aus wie ein Experte, weil Thomas Müller halt bei allem, was er tut, wie ein Experte aussieht. Danke, Heiko. Kurze Pause, Big Show 741.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 741. Natürlich mit Motorsport und das heißt natürlich mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, schöne Grüße zu dir in die Steiermark und zu unseren Zuhörern. Ich weiß nicht, ob die vorweihnachtliche Stimmung schon überall so angekommen ist wie gewünscht. Du bist relativ hoch und relativ warm angezogen, weil offenbar schon 0 Grad. Bei uns ist es 13, 14 Grad. Und Sonne, also da ist es ein bisschen schwierig, tatsächlich jetzt nach dem 4. Advent entsprechend Stimmung zu kommen. Es ist aber nicht nur bei uns so, Jens, sondern auch für die ganzen Teilnehmer der Dakar. Ich weiß nicht, ob die so richtig weihnachtlich feiern können.
Das soll unser Thema sein. Am 3. Januar geht's los und es gibt zumindest eine Geschichte, die sogar ich mitbekommen habe. Nämlich der Rekordsieger ist zurück, nämlich Stefan Peter Hansell. Mit welchen Chancen, The Voice? Oder fährt er nur Gaudi halber mit? Nein, fährt er natürlich nicht.
Na, Gaudi halber glaube ich nicht, aber für den Gesamtsieg kommt er, glaube ich, nicht in Frage. Er hat ja 13 Mal die Dakar gewonnen. Das ist bei so einem fulminanten Abenteuer über Tausende von Kilometern und den Unwägbarkeiten der Steppe, der Wüste. Egal, ob jetzt lange in Afrika mit tatsächlich dem Sehnsuchtzielort dann im Senegal, nämlich Dakar, ob ja viele Jahre in Südamerika aufgrund der politischen Unruhen in Afrika ist man rübergewandert auf den anderen Kontinent. Nach Südamerika jetzt Saudi-Arabien. Auch dort ist wieder eine sehr, sehr extrem selektive Prüfung. Aber er ist zurück jetzt im Alter von 60 Jahren. Wahrscheinlich hat er gesagt, es geht immer noch locker. Er fährt für Land Rover in einer neu geschaffenen, relativ seriennahen Klasse. die nehmen den Werksauftritt sehr, sehr ernst. Ganz offenbar müssen sie mehr Land Rover und Range Rover auf Dauer verkaufen und müssen ihr Image wieder ein bisschen aufpolieren. Und die haben ein Drei-Wagen-Team mit riesem Aufwand und da ist er dabei, aber nicht nur als Fahrer, sondern er ist natürlich jetzt für diese neue Generation der Geländewagen dann auch das fantastische Vorbild und Aushängeschild, das Werbeaushängeschild. Das heißt, er wird jetzt nicht nur im Januar für die arbeiten, sondern die ganzen nächsten Monate, um das dann an möglichen und hoffentlichen Erfolg, Klassenerfolg, dann auch entsprechend in der Öffentlichkeit zu vermarkten.
Es sind, wenn ich es richtig gelesen habe, 325 Fahrzeuge am Start. Da ist alles, fällt da rein, ja, sogar die historischen Oldies. Ja, welche Oldies gibt es sonst, wenn sie nicht historisch sind? But anyway, es sind mehr als 8000 Kilometer und es sind aber, glaube ich, 13 Wertungsprüfungen. Wie ist das aufgeteilt? Eine Wertungsprüfung ist ja nicht von A nach B oder schon? Ich meine, natürlich ist sie von A nach B, aber zählen die zu diesen 4900 Kilometer dazu?
Ja, diese Gesamtkilometerzahl ist allerdings mit Liaison, wie das heißt, also mit Verbindungsetappen. Weil du hast jeden Abend die jeweiligen Biwaks zu erreichen sind. Du fährst morgens sehr früh los, hast dann gewisse Wegpunkte, die du erreichen musst. Das siehst du an deinem GPS, ob du dabei warst oder nicht. Wenn du die teilweise extrem versteckt und schwer navigatorisch zu erreichen, wenn du die verpasst und woanders lang fährst, kriegst du wahnsinnig Zeitstrafe, dann bist du eigentlich für einen Platz in der Top, in den Top-Positionen schon draußen. Das kannst du vergessen, kriegst du so heftige Zeitstrafen, dass das eigentlich gelaufen ist. Das heißt, du bist gezwungen, die wirklich zu finden, selbst wenn du eine ganze Weile suchen musst und im Kreis fährst. Also das ist alles sehr, sehr schwierig und diffizil. Das haben sie in Saudi-Arabien jetzt in den letzten Jahren, findet ja schon mehrfach dort statt, auch gut geschafft, eigentlich sehr selektive Prüfungen, abwechslungsreiche Prüfungen zu schaffen, die sowohl Mensch und Material fordern, aber eben auch den Navigator. Wenn wir da auf die Zweiradfahrer schauen, und da ist KTM natürlich wieder einer der Favoriten, nachdem sie im letzten Jahr mit dem Australier Daniel Sanders gewonnen haben, trotz der Turbulenzen, der finanziellen Turbulenzen, der drohenden Insolvenz, ist man auch in diesem Jahr wieder mit Werksteam am Start. Allerdings das Ganze ein bisschen reduziert. Sehr viel Kunden-KTM sind dabei, also mehr als die Hälfte des Motorradstarterfeldes. Er fährt auf Motorrädern in Orange. Honda allerdings nimmt das auch sehr ernst. Die haben sowohl in den letzten Jahren ja auch einige Siege gegen KTM schon geholt, haben ihren Aufwand dramatisch gesteigert und haben deswegen jetzt auch mehr Kundenmotorräder verkauft. So hängt das eine mit dem anderen eben zusammen. Aus deutschsprachiger Sicht müssen wir sagen, ist es ein bisschen schwieriger. Man merkt, dass wir wirtschaftliche Turbulenzen haben. Du hast das Gesamtstartteilnehmerfeld auf 2-4 Rädern ja schon gesagt. Das heißt Motorrad, Auto und auch LKW. Das ist ein bisschen geringer auch. Es ist zwar breit aufgestellt, aber man merkt schon, eine Menge Leute finden einfach nicht mehr diese Sponsoren und haben einfach nicht mehr diese finanzielle Unterstützung, die man braucht, um Dakar wirklich professionell und gut anzugehen. Insofern geht es wieder ein bisschen zurück, weg aus den Zeiten, als die gesamten Werksteams vorne mit Millionenbeträgen im Grunde die Chancen für alle anderen null und nichtig gemacht haben. Es sind auch wieder ein paar Top-Werksteams dabei, sowohl bei den Motorrädern wie bei den Autos. Aber es ist tatsächlich mehr, geht's zurück so auf die klassischen Dakar-Fahrer, die eine große Reise machen wollen im französischen Sinne des Urerfinders Thierry Sabine, der gesagt hat, ich will einfach das Abenteuer erleben, durch die Wüste zu fahren und nicht jetzt um Zehntelsekunden uns zu hacken und überall jeden Abend im Biwak ein neues Auto oder ein neues Motorrad hingestellt zu bekommen. Das ist in dem Fall nicht mehr da. Es geht mehr zurück an die Grundideen. Das finde ich eigentlich kein Fehler in der heutigen Zeit. Es ist die 48. Ausgabe. Da gab es natürlich immer mal aufgrund der wirtschaftlichen Zeiten, wir hatten ja auch die Ölkrise mal 70er Jahre dabei. Es gab dann immer mal von Teilnehmerzahlen mal Jahre, da hast du Peak gehabt, da war es wirklich gut, da war es toll, tolle Besetzung. Jetzt sind wir so nicht Tal, aber es geht ein bisschen runter. Aber es ist sicherlich wieder sehr, sehr herausfordernd. Aus deutschsprachiger Sicht, Jens, muss man sagen, dass bei den Motorrädern ein starker Österreicher dabei ist, der allerdings nicht auf KTM fährt, sondern auf Hero. Das ist ein Hersteller, der das Ganze finanziert mit einem deutschen Einsatzteam. Tobias Ebster, der ja auch mit Heinz Kindergartner verwandt ist, der aber KTM verlassen hat, weil er da nicht ins Werksteam aufgestiegen ist. Also ein Österreicher ist bei den Motorrädern dabei mit guten Chancen für eine Top-Platzierung. Ein Schweizer ist eingeschrieben in der Rallye 2-Kategorie. Das ist so die seriennahen Klasse, nämlich Dennis Mildenberger. Aber es ist da kein Deutscher mit dabei. Wir haben ein paar deutsche Navigatoren, also Co-Piloten, aber auch dort kein Fahrer. Und was wir auch zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht mehr haben, es ist keine Frau dabei. Weder bei den Autos, also in der Top-Klasse, T4 und auch nicht bei den Motorrädern. Da hatten wir in den letzten Jahren immer wieder mal ein paar ganz, ganz tolle Spanierinnen dabei. Spanien, wir kennen es aus der MotoGP. Da findest du Sponsoren für Zweirad, für Motorräder. Wir hatten eine Menge Stelle, die Lara Sanz war super gut. Die ist sogar mal in die Top 10 gefahren, mitten in den Männern. Aber auch die Frauen haben offenbar das Geld nicht mehr gefunden, um dabei zu sein. Es ist also jetzt, wenn du so willst, Dakar 2026 ist so ein Jahr, wo man sich versucht, wieder ein bisschen zu fangen. Und insofern wird es wichtig sein, dass A, man spektakuläre Bilder wieder kriegt. Das ist ja, wenn du so willst, CinemaScope, diese Sportveranstaltung. Und B, dass wir, und das wollen wir mal ein bisschen kurz, vielleicht auch im Sinne von Heinz Kindergartner, auf Holz klopfen, dass wir keine größeren Dramen erleben werden, was jetzt Verletzungen angeht.
Ja, das führt uns direkt, und ich weiß, das ist ein bisschen apropos of nothing, aber nee, ist gar nicht so. Mhm. Aber wie geht's Matthias Wagner eigentlich, der ja in der Vorbereitung auf Dakar, ist es jetzt schon, es ist erst ein Jahr her oder es ist schon länger als ein Jahr her, aber jedenfalls
für schon länger her, ja.
Ist schon länger her, okay. Also Matthias Wagner ja. Ist ja dann jemals eigentlich zurückgekommen, so wie zuvor, weil das stelle ich mir halt immer schwierig. Wenn ich jetzt höre, dass Cyprien Sarrazin, ich habe gerade noch mal den Sturz gesehen im Fernsehen, dass der wieder Skirennen fahren möchte, dann sage ich nein.
Wahnsinn.
Nein, als behandelnder Arzt muss ich sagen, nein. Wie geht's Matthias Wagner?
Ihm geht's den Umständen entsprechend gut, bloß es war im Grunde, nachdem er tatsächlich, das war ja auch kompliziert, nach diesem wilden Crash, dass er zurück nach Europa gekommen ist, da hat auch Heinz Kindergartner da wahnsinnig viel telefoniert, die ganzen KTM-Kontakte spielen lassen. Er ist zurückgekommen, dann wurde er hier, ich glaube, fast ein Jahr lang haben sie tatsächlich operiert und Reha und so weiter. Ihm geht schon wieder ganz gut. Ich glaube sogar im ORF gab es vor kurzem eine Spezialsendung über ihn. Aber an Motorradfahren im Wettbewerb, also wieder ein Start bei der Dakar, ist überhaupt nicht zu denken. Der ist froh, dass er wieder ein relativ normales Leben führen kann. Das kann er auch. Aber solche Einsätze mit so einem hohen Risiko, ich glaube tatsächlich, dass die Ärzte da ihm auch gut zugeredet haben, wenn er selber diese, wie heißt es so schön, Fahrgeilheit noch in sich gespürt hat, die oft dann natürlich das Hirn auch überlagert. Aber ich glaube, er hat es auch selber eingesehen, dass das nicht mehr Sinn macht. Ich habe den Eindruck, er ist mit sich im Reinen, mit seiner tollen Karriere. Er ist Dakar-Sieger. Und die Schutzengel haben da sehr auf ihn aufgepasst. Das hätte ganz, ganz anders ausgehen können. Also gut, dass er wieder laufen kann, dass er wieder ein normales Leben führen kann. Das finde ich klasse. Das war auch nicht selbstverständlich. Da geht ein großer Dank an die Ärzte, die da wirklich fast Wunder vollbracht haben, denn das war ultraschwere Verletzung.
Was dürfen die Beifahrer tatsächlich verwenden an Navigation? Weil früher mal ist man die Strecke vielleicht davor abgefahren, gerade bei den Sonderprüfungen, hat sich das genau aufgeschrieben, der Beifahrer, und dann hat er angesagt, da fährst du mal mit 140 in die Kurve, das packen wir schon. Was dürfen die Beifahrer anno 2025, 2026 bei der Dakar verwenden?
Also das ist anders als die Rallye Dakar, ist anders als bei der Monte, die ja dann Ende Januar anstehen wird, als Auftakt der Sprint-Rallye-Saison, der klassischen Rallye-Saison. Bei der Dakar hast du die Prüfung vorher gar nicht abgefahren, weil das viel zu lang ist. Du kannst nicht 8000 Kilometer durch die Gegend fahren und dir alles aufschreiben. Es gibt ein Roadbook, das vom Veranstalter erstellt wird, der nämlich dann, und das dauert etwa 4 bis 8 Wochen, die Erstellung dieses Standard-Roadbooks für alle Teilnehmer. Wenn du die Prüfungen, also wenn die aussortiert werden, wenn die abgefahren werden, wenn man guckt, wo sind Landeplätze für Helikopter, wo können wir einen Biwak haben, wo ist es ein bisschen geschützt, auch wo ist die Navigation besonders tricky. Es gibt ja wieder 2 Marathon-Etappen, das heißt, du bist da auf dich allein gestellt. Du hast dann abends nicht die Chance, dass die Mechaniker sich um dein Fahrzeug kümmern. Das heißt, es sind dann 48 Stunden die du mit dem, was du dabei hast, auch etwaige Ersatzteile zurechtkommen musst, um diese Etappe zu meistern. Das wird A mal in der ersten Hälfte sein, B dann nach dem Ruhetag in der zweiten Hälfte auch. Da wird natürlich auch nochmal selektiert und wird auch nochmal rausgesiebt. Die Navigatoren haben dieses Standard-Roadbook und sie haben natürlich GPS. Allerdings da haben sie nur sehr begrenzt Zugang zu Satelliteninformationen. Trotzdem ist es wahnsinnig arbeitsaufwendig, sich auf eine Dakar-Wertungsprüfung vorzubereiten, auch wenn dir nur begrenzt Informationen zur Verfügung stehen. Du hast von früher gesprochen. Früher war es tatsächlich aber so, dass man echt mit Karten, mit klassischen Papierlandkarten noch unterwegs war. Ich hatte ja das Glück, tatsächlich die Dakar viele Jahre zu verfolgen und dreimal sogar selbst teilzunehmen. Einmal haben wir uns ordentlich abgerollt über eine Sanddüne und das Ding war Kernschrott. Uns war Gott sei Dank nichts passiert. Und zweimal bin ich hier angekommen. Das war schon haarig. Da standen wir oft irgendwo in der Steppe, in der Savanne und haben gehofft, dass da irgendwann mal ein Einheimischer, ein Schwarzer vorbeikommt, den wir fragen können nach der Richtung. Weil mit Schildern ist es da dann auch eher etwas dünn über ein paar tausend Kilometern. Und dann haben wir tatsächlich mit Kompass und mit Landkarte haben wir experimentiert und haben dann andere Teilnehmer, die vorbeikamen, die hoffentlich nicht auch auf der Suche waren und sich verirrt hatten, gefragt und haben dann immer versucht, Spuren zu lesen und denen zu folgen in der Hoffnung, dass das uns in die richtige Richtung führt. Also das war damals noch ein bisschen abenteuerlicher, aber die Navigatoren haben schon auch eine sehr hohe Verantwortung, vor allem wenn es dann in den Kategorien entweder Motorrad oder eben Auto tatsächlich bei den Top-Teams um den möglichen Sieg geht, um Top-Platzierung.
Dann lass mich abschließend nur noch fragen, wo kann man es sehen? Man wird ja wahrscheinlich, also sagen wir mal so, ich glaube, es wird einen Livestream geben irgendwo, der alles überträgt. Mhm, aber
natürlich.
Gibt's auch was für uns alte Leute, die gerne nochmal in den Fernseher schauen?
Also ich weiß nur, dass Eurosport, für die habe ich ja das jahrelang auch gemacht, auch in diesem Jahr wieder, oder kommendes Jahr, also jetzt ab dem 3. Januar bis zum 17. wieder täglich Updates abends bringen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich und der Schweiz daneben noch ist, ob tatsächlich auch dann ein österreichischer Schweizer Sender noch was macht, aber Eurosport ist eigentlich überall verfügbar. Und es ist dann meistens so, wenn der Tag zu Ende ist, wird das abends dann auch hektisch beim Zusammenschneiden der Bilder. Aber so 22 Uhr bis 22.30 Uhr ist eigentlich der übliche abendliche Termin vor dem klassischen Fernseher, um dann die Tageszusammenfassung sich anzuschauen. Und da ist dann eigentlich alles drin, denn inzwischen wird so viel Produktionsaufwand da vor Ort, auch bei der Dakar, gearbeitet, dass du da bestens auf dem Laufenden bist. Das sind 20, 25 Minuten, da ist alles drin.
Da freuen wir uns drauf. Es ist jetzt Zeit, mal Stefan der Voice Heinrich frohe Weihnachten zu wünschen, mich zu bedanken für das ganze Jahr, was aber nicht heißt, dass ich nicht möglicherweise nächste Woche schon wieder auf der Matte stehe, weil die Weihnachtsfeiertage so komisch fallen, dass ich nicht ausschließen möchte, lieber Stefan, dass ich mich nächste Woche wieder melde. Für diese Woche war es das und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das ganze Jahr. Frohe Weihnachten.
Ich bedanke mich, dass es so eine Ebene gibt, so eine Kommunikationsebene für viele Fans, die tatsächlich ihre Passion, ihre Leidenschaft ausleben können. Und zwar egal welche Art von Sport. Wir haben es ja jetzt gerade, das ist die weihnachtliche Zeit ja auch, immer ein bisschen Revue passieren zu lassen, das ganze Jahr nochmal. Wir haben es bei der Wahl der Sportler des Jahres gesehen. Sport ist einfach fantastisch, ist ein Lebenselixier. Das geht bei uns ja, uns beiden, auch weit über den Motorsport hinaus. Wenn man jetzt nochmal sich zurückdenkt, zum Beispiel Basketball-Europameisterschaft, es waren so viele tolle Momente, spannende Momente. Insofern ist es gut, dass wir kurz innehalten können, Atem halten können, nach vorne schauen, uns freuen an dem, was wir erlebt haben und auf das, was noch kommt. Und da ist Sportradio 360 für mich eben inzwischen auch ein Muss.
Herrlich. Pause.